Sie hören Radio Potsdam und ich freue mich jetzt sehr auf unsere heutigen Studiogäste. Dr. Goetz, Dr. Moitaba Goetz ist Chefarzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Mikrochirurgie und Handchirurgie am Klinikum Ernst von Bergmann. Und Dr. Norina Cornelius, sie ist Oberärztin der Anästhesiologie am Ernst von Bergmann. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen und ich habe alle Bezeichnungen, glaube ich, halbwegs fehlerfrei rüberbekommen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Danke für die Einladung.
Wer sich jetzt etwas über mich wundert, warum ich mich so freue über den Besuch eines plastischen Chirurgen, der liegt bei allen Klischees vollkommen falsch. Denn seit Jahren reist ein unfassbar engagiertes interdisziplinäres Team der EVB-Gruppe auf eine kleine afrikanische Insel namens São Tomé, um dort Menschen zu helfen und vor allem um dort zu operieren. Aber beginnen wir mal ganz von vorn. Wo liegt São Tomé genau und wie kam es zu dem Kontakt zu Ihrem Ärzteteam?
Vielleicht darf ich als Erste beginnen. Ich darf vielleicht kurz die Philosophie dahinter nicht, warum wir überhaupt so etwas machen.
Ja, natürlich.
Vielleicht einige von den Zuhörern wissen, ich komme ursprünglich von Persien, Iran. Ich habe das Glück gehabt, in Deutschland kostenlos zu studieren und mich richtig entwickeln. Seit 15 Jahren leite ich die Plastikchirurgie in Ernst von Bergmann. Und es ist die Zeit gekommen, das war immer mein größter Wunsch, etwas zurückzugeben. Mhm. Also etwas das Land zurückgeben, etwas auch andere Kollegen, müssen wir andere Länder zurückzugeben. Deswegen, ich habe selber viele Einsätze gemacht. In letzter Zeit haben wir mehr so afghanische Kinder oder von Libanon Kinder gehabt, wo wir hier operiert haben und danach nach Hause hingefahren wurden. Aber unser größtes Ziel war, irgendwo auch selber mit eigenem Team hinzufliegen und auch da helfen. Und da bin ich so froh, dass die Frau Dr. Cornelius, die alles organisiert, die wird uns erklären, wo es liegt und so weiter. Dann gebe ich an Sie weiter, liebe Frau Cornelius.
Ja, also das ist tatsächlich eine der größten Schwierigkeiten, die die Insel hat, ihre extrem abgelegene Lage. São Tomé und Príncipe besteht aus zwei Hauptinseln. São Tomé ist die Insel, auf der wir vornehmlich agieren. Mhm. Príncipe erreicht man mit dem Flugzeug, kleiner Charterflieger, 40 Minuten. Und Príncipe tatsächlich gehört zu den most remote places on earth. Da kommt man nicht hin und da kommt man auch nicht weg. Und entsprechend kann man sich die medizinische Versorgung, glaube ich, vorstellen, um die wir uns ja maßgeblich kümmern. Ansonsten ist es eines der ärmsten Länder Afrikas. Man muss sich das vorstellen, es ist genau auf der Äquatoriallinie. Es ist Regenwaldklima, es ist immer feucht, es ist immer warm. Die Menschen haben kaum eigene Industrie. Was sie exportieren, ist Kaffee, Kakao, können dann natürlich aber gar nicht mithalten mit den großen Playern auf dem Kontinent Äthiopien, Uganda, was einem da so klassischerweise einfallen würde. Die Menschen sind jung, heißt im Umkehrschluss, heißt, sie werden nicht alt. Und das ist genau das, wo wir ansetzen möchten.
Was sind denn die größten Probleme auf der Insel?
Zum einen denke ich, dass was wir immer wieder sehen und was immer mehr pressiert, ist die Landflucht von ausgebildetem Fachpersonal. São Tomé war eine Kolonie von Portugal und die Portugiesen haben, ich meine, letztes Jahr nochmal die Einreisebedingungen für São Tomenser vereinfacht. Sie kommen einfacher an Arbeit auf dem europäischen Festland und das ist natürlich hochattraktiv. Und seither erlebt die Insel eine Landflucht von jungen Menschen, von arbeitsfähigen Menschen und eben auch ausgebildeten Menschen. Also in meinem Bereich, in der Anästhesiologie, in meinem ersten Einsatz, es war jetzt der vierte, hatte ich noch Unterstützung durch ausgebildete Anästhesieschwestern. Das war schon nach dem zweiten Einsatz nicht mehr der Fall. Und die Mädels, die ich kennengelernt habe, sind einfach sämtlich und sonders ausgewandert.
Wir müssen einmal uns vorstellen, was passiert normalerweise, wenn hier jemand sich verbrennt, ein kleines Kind. Wir haben in Deutschland, ein reiches Land, wir haben ein tolles medizinische Betreuung, die gehen in so ein Verbrennungszentrum, wir machen alles, ich habe selber 3 Jahre da gearbeitet, sie machen alles für diese Kinder, damit wieder einigermaßen die Funktion, also die Gliedmaßnahmen wieder funktionieren. Mhm. Bei solchen Ländern haben sie diese Möglichkeiten nicht. Es gibt keine plastischen Chirurgen da, wenn sie sich verbrennen und das passiert öfter, weil sie an offene Feuer kochen. Was passiert? Dann haben sie am Ende eine Narbe und sie können sich vorstellen, wenn ein 6 Monate oder 1 Jahr altes Kind eine Narbe am Ellenbogen hat, sie kann das nicht mehr strecken und es wird nicht mehr wachsen und sie werden danach aussortiert, sie werden nicht von den Familien akzeptiert. Das ist ein enormes Problem für die gesamte Insel, gesamte Familie. Und wir versuchen, diese Kinder zu helfen.
Hm. Seit wann operieren Sie denn auf Sao Tome und wie muss man sich das logistisch vorstellen? Nehmen Sie jedes Mal das komplette medizinische Equipment mit?
Wir haben 22. Juni 2022 begonnen. Wir haben bis jetzt 100 Kinder operiert.
Wow.
Und wir machen das durch zwei Teams, die zweimal im Jahr hinfliegen für zwei Wochen. Das sind fast 10 Mitarbeiter von uns, die ihre Urlaubszeit nutzen, also alles unentgeltlich, und versuchen da zu helfen. Also da sind 4 Ärzte dabei, OP-Schwester dabei, liebe Frau Cornelius ist immer dabei. Also wir haben ein tolles Team, die das machen.
Mhm. Toll. Also Sie sagen, Sie sind schon jetzt das 5. Mal da gewesen, ne?
Also insgesamt gab es 5 Einsätze, 4 davon habe ich begleitet.
Ja, Wahnsinn. Jetzt weiß man ja, dass auch nach einer OP eine Nachsorge wichtig ist. Wie funktioniert das auf Sao Tome? Und Sie haben das vorhin schon gesagt, eine unglaubliche Luftfeuchtigkeit ist da auch in Äquatornähe. Wie sind denn da die Heilungsverläufe?
Also wir versuchen, die Leute auszubilden. Wir haben sehr gute Kontakt mit 2 Kolleginnen da, die wir ausgebildet haben. Es ist geplant, auch eine von diesen Kollegen 2 Monate zu uns zur Hospitation bringen, weil die Nachsorge ist entscheidend. Also man darf nicht einmal hinfliegen, operieren und sagen, ach, das ist tolle Ergebnisse und danach die Nachsorge. Wir machen Telemedizin und erstaunlich, die Telemedizin funktioniert da viel besser, als wenn ich hier, ich arbeite auch in Bad Belzig und Potsdam, es ist, da funktioniert nicht so gut, wie man sich vorstellen kann.
Verrückt. Ja. Ja, genau. Also wir setzen vor der Reise an. Wir haben auf die harte Tour gelernt, dass wir alles mitbringen müssen. Wir müssen alles mitbringen. Vom Schmerzmittel fürs Kind bis hin zum letzten Pflaster für den letzten Verbandswechsel. Jedes Mal, wenn wir wiederkommen, ist die Klinik noch schlechter ausgestattet als vorher. Und daher bleibt uns gar nichts anderes übrig, als in unseren Koffern unsere OP-Material mitzubringen. Alle Medikamente, alle Verbände, alles. Das heißt, jede Kollegin, die uns begleitet, kriegt vorher die Ansage, 10 Kilo Handgepäck ist das, was du zur privaten Verfügung hast. Der Rest deiner Koffer geht für Material drauf. Und dann tragen wir das am Körper, weil wir es uns auch nicht leisten können, dass es unten nicht ankommt, weil wir dann nicht handlungsfähig sind. Und auf die Art und Weise haben wir, ich habe es gestern nochmal nachgerechnet, dieses Jahr 650 Kilogramm und mehr bewegt.
Ja, Wahnsinn. Haben Sie zu einigen der Patienten auch noch nach erfolgreicher OP Kontakt?
Also ich kann von meinen Ergebnissen erleben, wo wir die Kinder vor 15 Jahren operiert haben, wo wir jedes Jahr Bilder kriegen, wie sie in der Familie eingegliedert sind. Die eine studiert sogar Medizin. Also das sind Erfolgsmomente, wo wir auch stolz darauf sind.
Das glaube ich sofort. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, das ist das fast Schönste an den Einsätzen. Wir arbeiten in enger Kooperation. Ich finde das auch durchaus erwähnenswert mit der Honorarkonsulin auf der Insel für Deutschland. Das ist Frau Kerstin Schulz und ihrem Ehemann zusammen. Die helfen uns genauso wie die Kollegin der Chirurgie, Frau Dr. Leonide Carvalho, unsere Patienten nachzubegleiten. Das heißt, wir kriegen Bilder, wir kriegen Videoaufnahmen. Wir wollen natürlich auch wissen, ob unsere Idee der Operation, nämlich einem Kind den Schulweg wieder zu ermöglichen oder einen Erwachsenen wieder an die Arbeit zu bringen und damit in die Lage zu versetzen, seine Familie zu ernähren, ob das dann auch hinhaut. Mhm. Und umso schöner, dass das in aller Regelmäßigkeit gut klappt. Von manchen Patienten hören wir nie wieder was, nehmen wir aber auch an, dass das daran liegt, dass es ihnen so gut geht, dass sie keinen Kontakt mehr zu uns möchten.
Das nehmen wir auch an, in jedem Fall. Ja. Sie haben auch gerade gesagt, im November war ein Team wieder vor Ort auf Sao Tome. Wie viele Operationen konnten Sie da durchführen?
Jetzt im letzten November waren es punktgenau 36 Operationen an 32 Patienten. Man muss eben verstehen, dass das, was die Kollegen operieren, sehr komplex ist. Und beispielsweise eine große, schlimme Wunde, die seit langer Zeit besteht, die schließt man nicht in einer Operation. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass sehr, sehr erfahrene, hochspezialisierte Kollegen reisen, die solche Verfahren sicher in der Kürze der Zeit, die geboten ist, auch beherrschen.
Mhm. Jetzt habe ich Sie beide schon kennenlernen dürfen im letzten Jahr bei einem Vortrag über Ihre Einsätze auf Sao Tome. Und es war auch da schon so unfassbar zu spüren, mit wie viel Leidenschaft Sie und auch Ihre Kolleginnen und Kollegen dabei sind. Diese Einsätze am anderen Ende der Welt sind ja auch, wie Sie schon gesagt haben, komplett ehrenamtlich, oder?
Ja. Also ja, das ist genau das, was ich dazu sagen kann. Alle Kollegen, alle Kolleginnen, die Mitglieder in unserem Verein sind Ärzte. Und das ist genau die Leistung, die sie bringen. Sie bringen uns die Expertise, ihre Fähigkeiten. Niemand wird dafür bezahlt. Wir kümmern uns zwischen den Einsätzen um die Organisation auch selbstständig teilen. Also die anfallenden Aufgaben unter uns auf, sodass es bei uns Stand jetzt auch keine Verwaltungskosten gibt. Das heißt, wir verwenden wirklich jeden Cent, der reinkommt, dankenswerterweise auf die Einsätze. Es geht 1:1 an die Patienten durch.
Ja, Wahnsinn. Ein bisschen Geld braucht ihr aber natürlich für die Operation und das ganze medizinische Material. Wo kommt denn das her?
Ich darf noch eine Geschichte erzählen. Meine Mutter ist 90 und die hat immer mir gesagt, man muss wie ein Obstbaum sein im Leben. Was passiert? Obstbäume, je mehr sie Früchte tragen, die Äste kommen nach unten. Mhm. Das bedeutet, man muss bodenständiger werden. Und selbstverständlich, je mehr sie Obst tragen, umso mehr können sie abgeben, helfen. Und das ist auch meine Vision in meinem Leben. Das vermitteln mir auch alle Kollegen und alle, die ich kenne. Also wenn sie im Grunde in der Lage sind, ein gutes Leben zu führen, denken sie an die Armen, denken sie auch an die, die nicht in dieser Lage sind und geben sie ein bisschen ab. Und wir versuchen, um im Grunde privat alles zu finanzieren.
Also Sie brauchen aber natürlich auch Spenden und Unterstützung. Wie kann man denn dieses unglaublich wichtige Projekt unterstützen?
Also wir können spenden, also wir brauchen jede Euro, also wir haben zusammengerechnet, für jede Operation brauchen fast 500 Euro. Damit können wir ein Schicksal verändern. Was können Sie für 500 Euro?
Ich wollte gerade sagen, also, ja. Das ist eine ganz andere Dimension. Absolut. Ja? Also das ist absolut. Was unfassbar. Ja.
Gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn man einmal durch die Brandenburger huscht, über die wir gerade so schön gucken können, sind 500 Euro ganz schnell ausgegeben zwischen Luisenplatz und Bassinplatz. Da unten macht das einen richtigen Unterschied, einen lebenslangen Unterschied.
Wahnsinn. Deswegen bitten wir um Spende. Jeder 5 Euro oder 10 Euro wird uns helfen, auch mehr Einsätze zu durchzuführen. Die Kollegen sind hochmotiviert und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr irgendwann nochmal dieses Interview machen, dass wir 1000 Kinder operiert haben und nicht 100.
Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Es geht auch nächstes Jahr schon wieder los, ne? Das,
genau, ist geplant schon wieder. Geplant. Mhm. Einen kleinen Nachtrag, vielleicht die Logistik ist immer noch ein Schmerzpunkt bei uns. Ich habe es ja vorhin schon erklärt, im Moment nehmen wir die naheliegendste Lösung, sprich unsere Arme. Wir erhalten aber mitunter auch relativ großzügige Medikamentenspenden, die wir so nicht transportiert bekommen. Ich habe beispielsweise noch fast 2 Euro Paletten Schmerzmittel und das verfristet ja auch irgendwann. Mhm. Also wenn da draußen jemand eine gute Idee hätte, wie man sicher Medikamente, OP-Material aus Deutschland nach Sao Tome transportieren kann, wäre das für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis.
Vielleicht hört es jetzt jemand, der eine Idee hat, würde ich mal sagen. Und wenn Sie diese wirklich unfassbar sinnvolle humanitäre Arbeit des interdisziplinären Teams vom Klinikum Ernst von Bergmann unterstützen wollen, damit noch mehr chirurgische Eingriffe möglich gemacht werden auf Sao Tome und dort die Menschen wieder ein lebenswertes Leben haben können, dann schauen Sie gerne nach diesem Interview auch nochmal auf unserer Internetseite vorbei. Dort haben wir einen Link hinterlegt, wohin gespendet werden kann, weil die Nummer jetzt zu sagen, macht im Radio natürlich wenig Sinn. Und auch ein Hinweis an alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, man kann eine Spendenquittung auch sehr gut von der Steuer absetzen, um nochmal einen vielleicht kleinen Schub hinten ranzubringen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, also nicht nur für Ihren Wahnsinnseinsatz, sondern auch, dass Sie bei Ihrer knappen Zeit heute hier kurz vorbeigekommen sind, Dr. Norina Cornelius und Dr. Moitaba Gutz für den Besuch heute bei uns im Studio und danke für Ihr tolles Engagement.
Danke an auch. Sie, danke an die Zuhörer.